Vielen Dank für dieses Lied. Das ist eine ganz wunderschöne Überleitung zu diesem Thema, was wir heute haben. Ich habe es übertitelt mit Ich sehe das Ziel vor lauter Bergen nicht. Es geht um einen Psalm, der uns wahrscheinlich ziemlich bekannt ist, den Psalm 121. Wenn ich in den Bergen unterwegs bin, bin das öfter schon mit meinem Mann gewesen, dann gab es bei mir schon oft so diese Situation, man kommt irgendwo hin und man hat ein Ziel und zwischen dem Ziel und mir liegt ein Berg, aber ein ordentlicher Berg. Und dieser Berg, der kommt mir, je näher ich komme, immer größer vor. Kennen wir alle. Das ist einfach normal. Je näher ich diesen Berg komme, umso höher ist er. Und dann schaue ich da hoch und denke, das schaffst du nie. Da kommst du nie hoch. Da ist viel zu hoch, dieser Berg. Und mein Mann, der kennt es schon von mir. Ich bin nicht so sportlich wie er. Der macht es dann immer so, dass er zu mir sagt, jetzt guck doch nicht da hoch und sag dir, du schaffst es nicht. Sondern Schritt für Schritt wirst du das hinkriegen. Das ist dein Kopf, der dir da einen Strich durch die Rechnung macht. Und wir machen es moderat. Und wenn uns andere überholen, lass sie überholen. Wir gehen Schritt für Schritt und wir machen auch Pausen. Und wenn du dann zurückguckst, wirst du sehen, welches Stück du schon hinter dich gekriegt hast. Zurzeit sind die Olympischen Spiele in Tokio. Da geht's den Sportlern ganz ähnlich. Die haben ein Riesenziel, Goldmedaille. Oder wenigstens eine bronzene und nicht die holzene. Auf jeden Fall, die haben alle Jahre trainiert. Das waren jetzt 5 Jahre. Auf dieses Ziel hin. Und dann sehen sie neben sich Sportler, die an ihnen vorbeilaufen. Oder springen. Oder auch was sie sonst so machen. Oder sie stolpern. Und dann macht der Kopf mit. Das schaffe ich nie mehr. Das kriege ich nicht hin, wenn ich mich mit den anderen vergleiche. Und je mehr der Kopf eingeschaltet wird, umso schwerer fällt das Ganze. Umso mehr verliere ich das Ziel auch dann aus dem Auge. Und ich beginne an mir zu zweifeln, an meiner Kraft, an der Kondition. Die anderen sind einfach viel zu gut, viel besser. Und ich denke, jeder kennt von sich diese Situation, wo er vor so einem Berg steht. Ich hatte in diesem Jahr schon einen ganz dicken Berg zu überwinden. Der ist noch nicht überwunden, aber wir sind dabei. Und zwar ging das los im Frühjahr, schon im Januar, als bei meinem Mann zum 4. Mal Lymphdrüsenkrebs festgestellt wurde. Und wir hatten da schon einiges hinter uns, aber das war wieder in einem sehr großen, hohen Stadium. Und bei mir hat zuerst mal der Katastrophenmodus eingesetzt. Berg, was kommt da jetzt auf uns zu? Wird er das überleben? Werden wir finanziell durchkommen? Kriege ich die Kraft? Habe ich die Kraft, da mit ihm durchzugehen, ihm da wirklich zur Seite stehen zu können? Wie geht es weiter? Und es hat bei mir sofort eingesetzt. Boah, Katastrophenmodus. Das Seil, was ich eigentlich kenne, wo die Insa vorhin drauf hingewiesen hat, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht, dass es da auch ein Seil gibt, wo ich mich dran festhalten kann. Und es war dann so, dass ich sogar wirklich so wenn wir meinen Mann mit einbezogen habe, weil ich ihn schonen wollte zum Teil und ihm meine Ängste gar nicht zeigen wollte und dann sogar mir überlegt habe, wie wird es laufen finanziell und da sogar mit unserem Finanzberater ein Gespräch ausmachen wollte. Es hat dann auch nicht geklappt und mein Mann meinte dann, also bitte mit mir zuerst mal reden, bevor du da irgendwelche Sachen in Gang setzt. Angst, die nackte Angst, Zukunftsangst. Und dieser Psalm 121, der wurde mir so wichtig in der Beziehung. Und mein Mann hat später auch zu mir gesagt, im Krankenhaus wurde er ihm auch so unheimlich wichtig. Und ich lese in uns nach Luther, weil er mir da immer am allernächsten ist und am bekanntesten. Eigentlich kenne ich ihn auswendig, aber ich verlasse mich mal lieber nicht da drauf und lese ihn vor. Er wird dann auch eingeblendet. Es ist ein Pilgerlied, ein Wallfahrtslied. Wir wissen den Urheber dieses Psalmes nicht. Es war jemand auf dem Weg. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft, noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Woher kommt mir Hilfe? Da ist ein Mensch auf seinem Pilgerweg. Pilgern heißt, er war auf dem Weg mit Gott zum Heiligtum nach Jerusalem. Eigentlich was ganz Schönes. Da kommt jemand und will vielleicht ein Jahresfest feiern, einen Gottesdienst, einen besonderen. Auf jeden Fall, er freut sich auf diesen Höhepunkt, in Jerusalem beim Tempel zu sein. Und dann sagt er, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, Jerusalem liegt auf dem Berg. Und da sind Berge dazwischen. Von allen Seiten sind da Berge drumherum. Und es war damals einfach ein gefährlicher Weg nach Jerusalem. Er machte sich Sorgen, was kommt da auf mich zu? Komme ich überhaupt gut nach Jerusalem zu dieser Feier? Berge waren schon von alters her eine Gefahrenquelle. Man konnte sich verletzen, es gab Schluchten. Und auch die Höhlen und die Klüfte dort, die gaben alle möglichen Gesindel Zuflucht. Auf dem Weg nach Jerusalem wurden viele Menschen überfallen, weil die hatten meistens Geld bei sich. Wer geht schon nach Jerusalem ohne was in der Tasche? Und auch wenn sie zurückkamen, hatten sie wahrscheinlich für das Geld was eingekauft und auch dann lohnte es sich, die Leute zu überfallen. Deshalb war man auch in Gruppen unterwegs, weil eine Gruppe weniger gefährdet war als ein Einzelner. Man konnte sich gegenseitig helfen. Und dieser Psalmbeter, wie gesagt, er ist unbekannt, der hat Angst. Hat Angst, obwohl er so ein wunderschönes Ziel vor Augen hat. Er sieht einfach vor lauter Berg das Ziel gar nicht mehr. Verliert es ein Stück weit aus den Augen. Ja, dürfen wir als Christen Angst haben? Ja, es ist doch, wir sind in dieser Welt. Jesus hat mir gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Seid getrost, ich habe sie überwunden. Vor nicht langer Zeit predigte unser Pastor Erich Schellenberg über die Jünger auf dem See. See Genezareth. Und die waren mit Jesus, im Auftrag Jesu unterwegs und sollten über den See fahren. Da kann man doch nur sagen, die sind so gehorsam, wie man nur gehorsam sein kann. Und was passiert? Wind, Wellen, Unwetter, Sturm. Und sie fangen an, ja, erstmal selber zuzupacken und sie haben Angst. Jesus half ihnen in ihrer Angst. Sie hatten Jesus mit im Boot. Aber auch mit meinem Gott, mit Christus, gerate ich in Krisen, in Probleme, in Nöte. Manchmal haben wir so ein komisches Verständnis, glaub nur an Christus, komm zum Glauben und alles wird gut. Friede, Freude, Eierkuchen, Pustekuchen, nee. Wie viele Christen sind verfolgt, gerade weil sie an Christus glauben? Wir hatten noch nie so eine Riesenverfolgungswelle wie heutzutage. Aber wir müssen sagen, mit Christus unterwegs sein heißt, ihn im Boot zu haben, ihn zur Seite zu haben. Wir sind in der Not nicht alleine. Und das weiß auch der Psalmbeter. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ganz toll. Das kommt uns auch ganz schnell in Sinn. Ja, der macht's. Er ist ja da. Das weiß ich vom Kopf her. Aber ich fühle das nicht, weil die Angst ist ja noch da. Die ist ja existenziell, die beherrscht mich ja. Ich stecke im Katastrophenmodus. Der Berg wird deshalb nicht kleiner. Es ist so ein weiter Weg, vom Kopf zum Herzen, zum Gefühl. Und da ist es so gut, wenn ich nicht alleine unterwegs bin, so wie das unser Psalmbeter ist. Natürlich kommt meine Hilfe letztendlich nicht von Menschen. Es ist immer gut, sich auf den Herrn zu verlassen und sich nicht auf Menschen zu verlassen. Ganz klar. Und doch ist unser Gott so groß, dass er uns Menschen zur Seite stellt. Dass er uns Menschen gibt, die uns kennen, auf uns zuhören, mit denen wir uns unterhalten können. Die uns helfen. Ich bin therapeutische Seelsorgerin. Es ist so was Wichtiges, Menschen anzusprechen, sich mitzuteilen. Ich komme da nachher noch mal deutlicher drauf zurück. Und ich bin froh als Seelsorgerin. Ich habe psychotherapeutische Ansätze mit drin, aber ich habe meinen Herrn im Boot. Ich kann mit ihm reden. Ich kann ihm diesen Menschen, der da vor mir steht, bringen im Gebet. Und ich kann ihn auch bitten, Herr, gib mir jetzt das richtige Seil an die Hand, um demjenigen da rauszuhelfen aus seiner Not. Meine Hilfe kommt auch nicht von einer frommen Leistung, dass ich mich besonders hervorhebe, dass ich was Besonderes tue, dass ich mich besonders anstrenge. Die Jünger im Boot damals, das waren Fischer, die kannten sich aus in ihrem Gewerbe. Die haben erstmal Wasser geschippt und die haben gerudert, was das Zeug hält, die Segel eingezogen und was man sonst so macht. Aber letztendlich war es nicht die Leistung von ihnen. Jesus wurde geweckt und er stillte den Sturm und machte Frieden. Und meine Hilfe kommt auch nicht aus der Natur, weil wir da ja stehen haben, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. In die Natur zu gehen, kann mir helfen, meinen Blick wieder zu weiten. Aber ich werde nicht von der Natur getröstet. Die Natur, die Schönheit der Natur ist geschaffen. Und da steht der Geschöpfer dahinter. Gott ist Herr der Natur. Er hat sie gemacht. Er ist der, der Himmel und Erde gemacht hat. Er hat auch mich und hält mich in seinen Händen. Und da muss ich Ihnen mal was erzählen. Das fand ich so genial, wie Gott mir da einfach immer wieder auch in der Zeit, wo ich sehr, sehr gelitten habe darunter, dass mein Mann dann im Krankenhaus ist und dass er eine Stammzelltransplantation gekriegt hat und dass es ihm sehr schlecht ging. Beziehungsweise es ging ihm gar nicht so schlecht, aber dass er einfach in einer schwierigen Situation war. Und da hat Gott sich durch die Natur bei mir bemerkbar gemacht. Immer wenn ich besonders schwer dran war und das schwer nahm, sah ich einen Regenbogen. Es war so genial. Wir haben ja in letzter Zeit öfters mal Sonne und Regen, was sich wechselt. Und der Regenbogen ist für mich dieses Zeichen, ich bin da. Ich stehe zu meinem Wort. Er hat ihn in den Himmel gemalt. Das ist der Bund mit Noah. Es wird nicht aufhören, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht. Ich bin da, unveränderlich. Und ich bin auch heute noch für dich da. Und du darfst mir vertrauen. Und da ist mir letztens was ganz Witziges passiert. Auf dem Weg, ich hatte auch mal wieder so einen Down zu uns auf unsere Toilette tatsächlich, sehe ich an der Wand über unserem Toilettenabroller einen Regenbogen. Ich dachte, das gibt's ja nicht. Jetzt zeigt mir Gott sogar hier schon, wie groß er ist. Wie toll, wie genial. Das war einfach so, durch die Tür fiel vom Bad her das Licht über unseren Spiegelschrank, der das Prisma gebrochen hat. Und da war dieser Regenbogen, ist mir noch nie aufgefallen. War bestimmt schon oft der Fall. Aber er hat meine Augen geöffnet. Ich bin da. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich trage dich durch. Dieses Rettungsseil. Ich bin da. Das war so wichtig. Oder ich war morgens, ich bin immer sehr früh auf. Und ich habe noch gelesen. Und da war es so vielleicht 4:30 oder 4:30. Auf jeden Fall waren alle Fenster offen, unsere Hebeschiebetüren. Und auf einmal setzt sich ein kleiner Spatz auf mein Bett und guckt mich an. Und ich dachte, wow, was machst du denn jetzt? Fand das nett. Aber dann dachte ich, wenn ich den jetzt fange, der erschrickt ja zu Tode. Oder der fliegt mir da rum und ich krieg den nicht mehr raus. Und dann habe ich mit ihm geredet und habe gesagt, du weißt du was, hier drinnen ist zwar ganz schön, aber da draußen, da pfeifen jetzt deine Freunde, dann flieg doch wieder raus, da bist du besser aufgehoben. Dann guckt er mich an, hebt seine Flügel und fliegt zum Fenster raus. Aber mir war gleich so, es fällt kein Spatz vom Himmel, ohne dass es Gott weiß. Das sagt Jesus uns zu. Er weiß um meine Not. Er kennt mich. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das fühlt es sich zwar erstmal anders an, aber er ist da. Er zeigt sich uns und er hat ganz verschiedene Möglichkeiten. Das kann ein Lied sein. Das kann ein Bibelvers sein, den ich durchlese. Das kann wirklich so ein Zeichen in der Natur sein, was mich anspricht. Ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Und er macht so, dass ich es verstehen kann. Und dann kommen die Verse 3-6. Und hier verändert sich der Psalm in seiner Ausdrucksweise. Hier fängt es an, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Er wird weiß um das unwegsame Gelände, er weiß um den Berg. Gott schläft nicht. Er ist auch wach, wenn wir schlafen. Er wacht und er weiß darum, dass seine Diebe unterwegs sind. Er ist da. Er behütet dich. Er ist sogar so dicht bei dir wie der Schatten über deiner Hand. Ganz, ganz dicht. Über deiner rechten Hand. Die rechte Hand war immer die Hand, die zur Verteidigung da war. Also es gibt Linkshänder natürlich, aber wir haben halt wesentlich mehr Rechtshänder, von daher die Verteidigungshand. Gott ist der Schatten über deiner Hand. Er verteidigt dich. Er behütet dich vor allem Übel. Da hören wir doch raus, hier ist jemand mit diesem Psalmbeter unterwegs und spricht ihm das zu. Er sagt, hey du, Gott ist da. Er behütet dich. Er ist da. Er schläft nicht. Er ist gegenwärtig. Also da wird Zuspruch ausgesprochen. Und ich habe vorhin gesagt, dieser Mensch ist nicht allein unterwegs. Er ist in einer Karawane unterwegs, weil allein einfach zu gefährlich war. Und wir sind auch nicht alleine unterwegs. Wir kommen uns manchmal alleine vor. Und das ganz Schlimme ist, wenn wir uns in die Isolation zurückziehen, in der Angst. Wenn wir zurückgehen, uns abkapseln und sagen, ich bin ganz allein, niemand weiß um mich, mir geht's so schlecht. Nein, wir sind nicht alleine. Gott sei Dank hat uns Gott in eine Gemeinschaft, in eine Gemeinde gestellt. Ich fand dann, kenne noch von früher ein Zitat, ein Christ für sich allein ist ein ganzer Unsinn. Oder mir kam das Bild, das wurde auch schon oft genutzt, dass eine Kohle, die noch glüht, viel, viel länger glüht und hält, wenn sie inmitten anderer glühender Kohlen ist. Wenn ich ein Feuer ausmachen will, nehme ich diese einzelne glühende Kohle, separiere sie, isoliere sie und sie wird ziemlich schnell erlöschen. Ich bin nicht allein. Da sind andere mit auf dem Weg. Da ist Gemeinde. Da sind Menschen, die mir Mut zusprechen, die mich auffangen, die nach mir fragen, mit denen ich reden kann. Ich wurde in der Zeit, als es ganz schwer war mit meinem Mann, so oft angerufen. Über WhatsApp wurde mir das mitgeteilt. Ich bekam Post, wurde gefragt, wie geht's, wie sieht's aus? Wir beten für euch. Ich habe mehrmals auch im Gottesdienst darauf hingewiesen, wie es aussieht und um Gebet gebeten. Und ich muss sagen, das hilft. Das trägt unendlich durch. Und wenn ich mich mitteile, ich habe es schon öfter gesagt, dann teile ich. Da ist das Wort teilen drin. Mitteilen, dann verteile ich die Angst, die Sorge, die Not auf mehrere Schultern. Da wird mitgetragen. Und dann merke ich, dass ich durchgetragen werde. Dass ich da Hilfe bekomme, dass ich da gestärkt werde, mir der Rücken gestärkt wird. Ich auch mal jammern darf. Ich auch mal zweifeln darf. Da habe ich auch schon mal drüber gepredigt. Das Zweifeln ist nicht schlimm an sich. Aber Zweifeln, im Zweifel stecken zu bleiben und in die Isolation zu gehen, das trennt mich von meinem Gott. Denn Zweifel zugeben, drüber reden. Angst, die ist ganz, ganz groß, wenn ich in die Isolation gehe. Aber wenn ich sie mitteile, wenn ich darüber rede, wird sie geteilt und wird sie kleiner. Das kann ich ausprobieren und ich kann es jedem nur empfehlen. Machen Sie es. Gehen Sie nicht in die Isolation. Es ist so wichtig, dass mehrere Menschen mittragen. Wir haben hier das Lobeteam. Die beten Mittwoch für Mittwoch. Ganz wunderbar. Wirklich, ich darf meine Nöte reingeben. Hinten ist der Gebetsraum. Da habe ich auch die Möglichkeit, was auf den Zettel zu schreiben oder ich melde mich. Und die waren so treu. Die haben immer wieder vor Mittwoch angerufen oder ich wusste schon, ich melde mich und gebe die Wasserstandsmeldung durch, wie es im Moment aussieht, was Sache ist. Und die haben dafür gebetet. Und das weiß ich und das wusste ich und das haben wir gemerkt. Wir haben Freunde, wir haben Leute, die wirklich da sind. Und jetzt in der Corona-Zeit habe ich viele, viele Menschen auch nicht sehen können. Und das sagen mir viele, sie leiden so sehr unter der Isolation, unter dem Alleinsein. Und ich verstehe das. Es ist klar, dass wenn ich nur online oder aus der Ferne mit jemand Kontakt haben kann, dass es schwieriger ist. Aber ich will Mut machen. Nehm doch den Telefonhörer in die Hand oder das Smartphone oder eine E-Mail oder ein WhatsApp. Springt über euren eigenen Schatten und separiert euch nicht. Es ist wichtig und tut so gut. Und auch hier bei uns in der Gemeinde, meldet euch, sagt was. Wir sind auch vom Seelsorgeteam da und können auch vermitteln, Gespräche vermitteln. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber geht bitte nicht in die Isolation. Und den anderen, die gerade keinen Berg vor Augen haben, möchte ich sagen, macht doch die Augen auf. Oder hört da drauf, vielleicht wird euch mal gesagt, einfach ein Name taucht in eurem Gehirn auf und ihr denkt, komisch, dass ich jetzt an den denke oder an die, dann meldet euch doch. Das ist sicher nicht von ungefähr, dass ihr gerade in dem Moment an jemand denkt. Meldet euch. Einfach nur ein kleiner Gruß. Das kann unendlich viel bewirken. Lasst euch die Augen öffnen für die Not der anderen um euch herum. Und die Ohren öffnen dafür. Geht raus aus der Isolation. Und macht selber, wenn ihr vor dem Berg steht, die Augen auf für die Schönheiten am Wege. Wir sprechen heute viel von Achtsamkeit. Und das finde ich auch was ganz Wichtiges, sage ich oft meinen Ratsuchenden. Achtsamkeit ist nämlich so, dass es uns im Hier und im Jetzt hält. Und wir sind meistens, entweder gucken wir zurück, wie toll war es, früher war alles besser, früher waren die Berge grüner und die Täler besser und die Berge niedriger. Oder wir gucken hoch und dann kriegen wir die Angst, was wird. Wir kriegen diese Zukunftsangst und vergessen, was wir jetzt haben. Achtsam sein. Und ich sage dann immer wieder, Gott hat uns 5 Sinne gegeben. Setzt doch die Sinne ein und geht mal durch die Welt und macht die Augen auf. Was sehe ich? Welche Farben umgeben mich? Die Blumen jetzt oder die Felder, die Wälder. Ach, so viel. Die kleine Ameise, der kleine Spatz, den ich gesehen habe, der Regenbogen. Und da können wir von Kindern lernen. Wenn wir das Wort hören, so ihr nicht werdet wie die Kinder, dann denken wir meistens an dieses Vertrauen, das Kinder haben, wenn sie von einer hohen Mauer dem Papa in die Arme springen oder der Mama. Aber wenn man mit dem Kind spazieren geht, dann kommt man ganz langsam nur vorwärts, zumeist. Wenn man es eilig hat, ist es ärgerlich. Aber wenn man dann mal so unterwegs ist, dann, da ist eine Ameise und da ist ein Marienkäfer und dort ist das oder so ein spezieller Stein. Und die gucken sich das an. Ich wäre dran vorbeigelatscht. Ich hätte es nicht gesehen. Wieder die Augen zu öffnen. Was zeigt uns Gott auch in seiner Schöpfung? Und dahinter den Schöpfer sehen. Und Danke zu sagen. Danke, dass ich das jetzt sehen darf. Oder mal ganz Ohr zu sein. Mal zu sagen, ich möchte mal richtig wahrnehmen, was Sache ist. Und das ist auch eine tolle Sache. Kann ich mit Kindern einüben und aber auch mal mit meinem Partner. Zu sagen, du, wir gehen jetzt, wir sind unterwegs miteinander. Mal für 5 Minuten nur horchen. Oder wenn es zu lang ist, ein paar weniger. Und dann tauschen wir uns darüber aus, was wir gehört haben. Und dann werden wir staunen, dass der eine ganz andere Dinge hört als der andere. Also zum Beispiel, wenn ich mit meinem Mann fortgehe, dann sagt er, ah, da war wieder eine Ducati unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Ich höre da irgendein Motorrad, aber das macht mir relativ wenig. Ich höre eher auf die Vögel, die da zwitschern. Aber er nimmt die Ducati wahr oder Moto Guzzi oder weiß der Geier was. Auf jeden Fall, ja, es ist toll. Oder wenn ich auch ein Kind dabei habe, hey, was hörst du? Was höre ich? Und dadurch wieder staunen lernen, im Hier und Jetzt sein. Was rieche ich? Was spüre ich, wenn ich was anfasse? Was schmecke ich? Ich möchte Mut machen, dass auch gegenseitig sich da zu helfen. Und da kann ich auch dem anderen zur Hilfe werden, indem ich ihm sage, du achte doch mal wieder auf das, was jetzt ist, was jetzt läuft. Also hier, unser Beter wird darauf hingewiesen, die Hilfe kommt vom Herrn. Ja, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Ich glaube das und ich glaube das für dich. Wenn du jetzt zweifelst, ich glaube für dich. Bonhoeffer sagte mal, der Christus im Bruder ist oft größer als der Christus in mir. Ja, wenn der andere schwach ist, dann darf ich ihm doch zur Hilfe werden. Ganz, ganz wichtig. Und dann als letzter Teil kommt der Segen. Der Herr segnet. Der Herr behüte dich. Das ist dieser Zuspruch vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der Mensch, der da unterwegs ist, zum Tempel, der wird gesegnet. Der kriegt diesen Segen mit. Und Segen kann uns nur zugesprochen werden. Ich kann mir den Segen nicht selber zusprechen. Dazu brauche ich jemand anderen. Segen ist ein großes Geschenk. Segen geht immer über Gott. Ich kann einen anderen segnen im Namen Gottes, ihm im Namen Gottes Gutes zusprechen. Im Namen Gottes ihm Kraft zusprechen. Und dieser Segen, den ich ausspreche, der bewirkt was. Das sind nicht einfach nur Worte, die ich so reinspreche, die ich dahin sage, sondern Gott nimmt das Segnen von mir sehr, sehr ernst. Wir kriegen das mal im Alten Testament so deutlich vor Augen gemalt, als der Jakob sich den Erstgeburtssegen erschleicht, als sein Vater den Erstgeborenen segnen möchte, bevor er stirbt. Und der Jakob erschleicht sich den, er gibt sich für seinen Zwillingsbruder aus. Und nachher kommt der Esau, der eigentlich Erstgeborene, und wurde ja übers Ohr gehauen und sagt zu seinem Vater, Vater, segne mich doch auch. Und dann muss ihm der Vater sagen, den Segen, den ich deinem Bruder gegeben habe, kann ich nicht nochmals geben. Ich kann dir einen anderen Segen geben. Aber das ist ausgesprochen und das gilt. Und das nimmt Gott ganz, ganz ernst. Aber wir dürfen nicht von der anderen Seite vom Pferd fallen und denken, Segen hat eine magische Kraft. Weil das würde dann quasi auch heißen, wenn ich jemand nicht segne, dann ist er verflucht oder so. Nein, Segen hat keine magische Kraft. Und Segen ist auch nicht die Garantie, dass ein Leben glücklich verläuft, wenn ich jemand unter den Segen stelle oder ihn segne, ein Kind segnen lasse. Aber ich spreche ihm zu, der Herr ist mit dir. Der Herr ist dir nah. Er ist dir in allen Lagen nah. Und er schenkt dir seinen Frieden. Dieses mit ihm unterwegs sein, das schenkt mir einen Frieden. Einen Frieden, den niemand sonst geben kann. Einen Frieden auch in der Not. Einen Frieden, den andere wahrnehmen, den ich manchmal selber nicht wahrnehme. Aber andere sagen, wie kannst du nur so leben in so einer Situation? Wie kannst du noch lachen in so einer Situation? Der Dietrich, der hat immer wieder auch Witze gemacht. Ich weiß noch, der hat jetzt auch wieder eine Glatze. Und ich habe mal zu ihm gesagt, du siehst aus wie der Meister Propper. Dir fehlen eigentlich nur noch diese Kreolen in den Ohren. Wo er dann hat er auch darüber gelacht und macht da jetzt seinen Spaß drüber. Es hilft durch und Segen ist eine ganz große Gnade. Und ich brauche keinen Menschen, der theologisch ausgebildet ist oder ordiniert ist, um zu segnen. Jeder von uns kann segnen und soll segnen. Segnet, die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen. Da verändert sich was, wenn ich jemand, der mir Böses, vermeintlich vielleicht Böses will, segne, ihn unter den Segen Gottes stelle, ihm diese Zuversicht und diese Gnade Gottes zuspreche. Und es wird sich was verändern, auch an mir und am anderen. Ich kann doch segnen, wenn jemand auf eine Reise geht. Dann spreche ich einen Reisesegen, einen Segen über ihn aus. Und es ist was ganz Wichtiges. Eltern segnen oft ihre Kinder, bevor sie zur Schule gehen oder wenn sie weggehen. Nicht nur zu besonderen Angelegenheiten. Gewöhnen wir uns doch an, wieder zu segnen. Menschen unter diese Gnade, unter diesen Schutz und unter den Frieden Gottes zu stellen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges und Schönes. Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt. Die Hand auf etwas segnen heißt, die Hand auf etwas legen und sagen, du gehörst trotz allem Gott. So tun wir es mit der Welt, die uns solches Leid zufügt. Wir verlassen sie nicht. Wir verwerfen, verachten und verdammen sie nicht, sondern wir rufen sie zu Gott. Wir geben ihr Hoffnung. Wir legen die Hand auf sie und sagen, Gottes Segen komme über dich. Wir haben Gottes Segen empfangen, im Glück und im Leiden. Wer aber selbst gesegnet wurde, der kann nicht mehr anders als diesen Segen weitergeben. Ja, er muss dort, wo er ist, ein Segen sein. Nur aus dem Unmöglichen kann die Welt erneuert werden. Dieses Unmögliche ist der Segen Gottes. Wir dürfen segnen und wir sollen sogar segnen. Also dieser Psalm hat drei Aspekte. Dieser eine, ich sehe jetzt wirklich den Weg vor lauter Berg nicht mehr. Woher kommt mir Hilfe? Er ist nicht allein unterwegs und am Schluss wird er gesegnet. Nach der Predigt werden wir diesmal was anders machen. Es wird der Lobpreis, die Insa hat es auch schon angesagt, jetzt im Anschluss sein. Und während dieser Lobpreiszeit, während wir die Lieder hören, steht das Gebetsteam zur Verfügung, dass wir für uns beten und uns segnen lassen können. Oft sehen wir auch mal so Leute mit so einem Schild. Das ist das Schild für die Leute, die da sind, um zu beten. Übrigens nach jedem Gottesdienst, jede Woche besteht diese Möglichkeit. Und es ist ein ganz großartiges Angebot, mich segnen zu lassen. Für den Urlaub, für die Reise, für alles, was ich tue oder für mich beten zu lassen. Es bewirkt unendlich viel in mir. Es wird eine Person von uns im Gebetsraum hinten stehen. Es werden hinten welche stehen, eine Person auch hier am Notausgang. Und da dürfen wir für uns beten und uns segnen lassen. Und ich möchte aber trotzdem jetzt die Predigt noch mit einem Gebet beschließen. Ja, Herr, hab du Dank, dass wir einander haben, dass wir nicht alleine auf dem Weg sind. Du bist da. Du bist so nah wie der Schatten über meiner rechten Hand. Und hab du Dank, dass wir uns gegenseitig zur Hilfe sein dürfen, füreinander, miteinander beten können und erfahren dürfen, dass du und dein Friede in unser Herz kommt, uns leitet und uns hilft, diese Berge zu überwinden. Amen.